Happy Shooting, Folge 212. Was rumliegt, wird eingenommen. Die heutige Folge wird euch wieder präsentiert von
enjoyercamera.com.
Genau. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Oder mit Netzwerkbandbreite und dann bist du kurz sehr kräftig am Rummeln gewesen.
Das ist aber eine...
Nee, das war eher ein...
Ja, super. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Entschuldigung.
Ja, ja, so sieht das aus, Chris. Du bist ja irgendwie völlig krank gewesen.
Oh, hör mir auf, du. Ich habe, wir nehmen jetzt heute am Freitag ausnahmsweise auf, weil Dienstag war ich quasi nicht, also komplett nicht zurechnungsfähig. Der Tag ist in meinem Kalender nicht gewesen. Der Kick gab es nicht. Und den Mittwoch gab es auch nicht.
Oh, weia.
Also erst seit gestern. Ich habe keine Ahnung, wo das herkam, wie das passiert ist, aber das war mal wieder seit langer, langer Zeit so eine richtig, richtig deftige Erkältung. Also so richtig mit mich gibt's heute nicht. Punkt. Und das habe ich dir, glaube ich, auch so ungefähr noch per E-Mail geschrieben, so in drei Worten. Heute nicht.
Ja, das klang, als ob du so im Delirium getippt hättest.
So ungefähr war das auch. Und ja, jetzt bin ich hier gerade so gedopt. Wobei, so viel dope muss ich gar nicht. Also es ist auch relativ schnell wieder okay geworden. Ich bin noch ein bisschen am Rotzen und Machen und Tun und Tee trinken und Emsersalz bastillen und Zeug. Naja. Aber es ist okay, ich komm mit relativ wenig Chemie klar, das ist ganz okay.
Was so rumliegt, wird eingenommen, sehr schön.
Eine kleine Dröhnung. Ja, aber nee, wir machen heute wieder ein Happy Shooting.
Gutes
neues Jahr übrigens.
Genau, ne? Wollte ich mich gerade sagen. Frohes neues Jahr, liebe Hörer da draußen. Hier ist also Happy Shooting wieder. Chris ist wieder einigermaßen auf dem Bein. Ich bin auch wieder hier. Ja, wollen wir wieder weitermachen. Neues Jahr, neue Fotothemen, denke ich mal. Wir haben ganz viel Feedback von euch gekriegt. Euch hat der Weihnachtsdreiteiler zum Thema Panografie wohl offenbar sehr, sehr gut gefallen.
Panografie?
Hm?
Panografie heißt
Panografie.
Das so?
Ganz gut gefallen. Kann ich ein T-Shirt von machen, ne? Panografie. Mache ich vielleicht mal. Ich bin Panograf.
Wahrscheinlich gibt es das sogar.
Wahrscheinlich.
Das klingt verdammt offiziell.
Ja, wenn nicht, ist das jetzt TM hier. Das ist quasi jetzt quasi registriert. Ich mache mal panografie.com.
Jawohl. Du kannst auch noch ein T-Shirt machen, wo drauf steht registriert. Ne?
Registriert. Regrastiert, genau. Wie auch immer.
Los jetzt.
Ja, Panoramen jedenfalls. Tolle Sache. Hat uns auch viel Spaß gemacht. Und da kann ich euch ganz dringend empfehlen, zu allen drei Folgen ruhig die Kommentare auch nochmal durchzulesen. Da sind nämlich ein paar ganz, ganz tolle Ergänzungslinks gekommen. Da sind Fragen gestellt worden und von Flo auch beantwortet worden. Also unbedingt auch durch die Kommentare mal gehen.
Jo.
Heute haben wir wieder neue Sachen und zwar wird es heute geben für euch eine neue Aufgabe.
Richtig. Dann noch so ein paar kleine Nachträge zum Thema Panorama.
Jo. Gewinner wollen wir auch ermitteln, ne? Solaraufgabe. Hast du mal großzügig übersprungen.
Neue Gewinner.
Ja, Panoramennachträge hast du gesagt. Dann gibt's eine Frage zum Grafiktablett.
Dann eine Frage zum Thema Schneetreiben fotografieren. Ich weiß ja nicht, ob der Schnee mal wiederkommt, aber im Moment nicht so viel. Aber naja, vielleicht. Wir werden's ja sehen.
Dann stellst du, glaube ich, ein E-Book vor. Benny Rebell. Mhm.
Genau. Der ist Rebel, aber macht
Rebel?
Rebel?
Benny Rebel.
Ja, ja.
With a Rebel Yell.
Du bist dran.
Ich bin schon wieder dran.
Ja.
Ich habe doch schon die Rebel Yell. Wir haben Fotoquickie.
Ach so. Nee, ich bin dran. Moment.
Du bist entschuldigt.
Wir haben das jetzt Wochen nicht mehr gemacht.
Du bist entschuldigt.
Ich bin eh noch so.
Also wir haben Fotoquickie zum Thema Scharfstellen.
Sehr schön. Dann geht es ums Thema, wie kann das ins Geld gehen, wenn man Schlösser und Gärten fotografiert?
Kommt drauf an, von wo. Mehr dazu später. Dann Tropfenfotografie, ein toller Link-Tipp.
Ja, von Thorsten Feedback zum Thema Produktfotos.
Ja, und dann wollen wir natürlich reden über unsere Workshops 2011. Ja, da müsst ihr durch, weil das macht uns allen sehr, sehr viel Spaß und allen, ich glaube, die jetzt bisher auf dem Workshop waren, auch. Und da wollen wir mal drüber reden. Wir haben 2011 tolle neue Workshops und die Anmeldungen trudeln auch schon reichlich rein.
Ja, aber zuerst mal haben wir ein Geräuschrätsel.
Ach so, genau. Ach so, sorry. Und ausgerechnet so ein schönes. Warte. Hier ist es, da.
Das klingt... Ach nee, da war noch was. Mach das nochmal bitte. Das klang jetzt so ein bisschen wie, ich weiß nicht, mein Vater hat damals, als wir so einen kleinen winzigen Rasen hatten, so ein Rasenmäher, weißt du, so einen zum Schieben, also keinen elektrischen oder ja. So Motor, sondern so ein Teil. So ähnlich klang das, wenn man das irgendwie aus der Garage geholt hat.
Ja, Bekannte von uns hatten mal so ein 2CV, da klangen die Türen ganz ähnlich, wenn man die zugemacht hat.
Na gut, wir werden sehen.
Workshops!
Workshops, ja, wir haben 2011 eine fette Latte an Workshops und nur mal ganz kurz so drüber gehen, was wir da tun wollen, damit die sich noch nicht auf Twitter oder sonst wo abgeholt haben oder Newsletter gelesen haben, auch mal so ein bisschen mitreden können. Und zwar am 5. und 6. Februar gibt es in Hannover, die haben wir ja schon hier angekündigt, den ersten Workshop, den wir bei Enjoy Your Camera machen. Ich habe ihn mal spaßeshalber als Spielzeugladen betitelt, weil der findet ja tatsächlich im Ladengeschäft von Enjoy Your Camera statt. Allerdings außerhalb der Ladenzeiten, also mit Türe zu und so, kein Betrieb quasi. Und da geht's um Licht, Mensch und Straße. Das Schöne an dem Workshop ist, er ist gesponsert von Enjoy Your Camera. Das heißt, ihr kommt günstiger ran. Schaut einfach mal auf die Workshop-Seite. Dann 8. bis 10. Juli gibt's in Berlin wieder den Berlin Street Workshop, der jedes Jahr immer irgendwie relativ zügig voll wird. Auch dieses Jahr schon wieder einige Anmeldungen da. Der ist momentan noch im Early-Bird-Modus. Das heißt, wenn ihr euch vor dem 31. Januar anmeldet, dann gibt's da auch noch einen ordentlichen Rabatt drauf. Dann haben wir einen zweiten Spielzeugladen-Workshop, wieder in Hannover, wieder bei Enjoy Your Camera, wieder gesponsert. 2. und
3. Juli.
Richtig, Anfang Juli. Dann unser... Ja, ich weiß noch nicht genau, was jetzt das Highlight ist, aber Inzighofen Klostergeister Workshop ist garantiert eines der Highlights.
Absolut.
27., 28., 39., 4 Tage lang im Kloster Inzighofen, beziehungsweise eigentlich sogar noch so ein bisschen länger, weil wir fangen im Prinzip, in der Regel trifft sich die ganze Gruppe schon am Abend vorher zum Abendessen. Also das ist so quasi 4,5 Tage man wird in Fotografie mariniert.
Sozusagen, ja.
Und das wirklich, also bis auf die Knochen.
Und besonders lustig waren auch immer schön die Abende, wenn wir uns dann noch in die Bücherei setzen oder in die alte Klosterküche und beim Weizen noch ein bisschen fachsimpeln.
Ja, und es gibt einfach so diese, ja, also morgens, das geht ja schon los, dass alle auf einem Haufen sitzen, auch gemeinsam frühstücken, Mittagessen, Abendessen. Das heißt, es gibt eigentlich keine Minute, die nicht mit dem Thema Fotografie zu tun hat, weil man immer irgendwo, das Thema ist halt das Thema. Und
ist natürlich auch eine Umgebung, die unglaublich inspirierend ist. Also ich freue mich wirklich schon drauf. Das ist, ja, obwohl das ja auch immer viel mit Arbeit verbunden ist, wenn wir da die ganze Zeit euch das Wissen in die Köpfe drücken, ist das trotzdem immer eine extrem schöne Erfahrung und ja, fast auch für uns was, wie so ein Urlaub. Das ist richtig unglaublich schön da.
Also ich habe ja immer den Eindruck, dass die Leute sich das gerne in den Kopf drücken lassen.
Ja, bisher waren die Köpfe mal sehr weit auf von den Teilnehmern, das stimmt.
Nee, also Inzighofen, der ist Ende Juli. Da sind wir ganz glücklich, dass wir einen Sommertermin bekommen haben. Das ist da immer ganz schwierig, weil die haben immer im Prinzip das Haus ausgebucht, schon ein Jahr vorher. Also den Termin zu bekommen, war nicht leicht, aber wir haben es durchgeboxt. Ja, und dann im September?
Den Lichtworkshop in Northeim, genau. Da werden wir wieder alles rund ums Thema Licht machen. Das heißt, es wird einen richtig schönen Strobis-Tag wieder geben. Es wird einen Studiotag geben, also nicht einen ganzen Studiotag, ein halber Studiotag, wo wir mal richtig die großen Blitze aufbauen. Wie gesagt, Strobis, da werden wir die mobilen Blitze nehmen. Wir werden zur Plesseburg fahren und in den Ruinen und im Turm und auf dem Turm und um den Turm herum und an den Arkaden entlang sehr, sehr schöne Aufnahmen machen können. Da werdet ihr eine ganze Menge lernen und mitnehmen können. Ja, und natürlich vorhandenes Licht, also Available Light wird auch dabei sein und der richtige Umgang mit Reflektoren, mit Lichtzelten dann auch und so weiter und so fort. Auch immer sehr schön.
Ja, das sind so die offiziellen Happy Shooting Workshops mit uns beiden. Es ist noch möglicherweise ein weiterer in der Mache, aber da können wir jetzt noch nichts dazu sagen. Da müssen wir noch ein bisschen weiter wursteln. Und 3 von diesen Workshops sind im Early-Bird-Modus. Das ist der Berliner, der Klostergeister-Workshop und der Northeim-Workshop. Also rechtzeitig anmelden lohnt sich da auf jeden Fall. Dann hast du noch Pferdeworkshops.
Ja,
einen in Hatten, einen in Billingshausen.
Genau, nennt sich Foto und Pferd. Das sind quasi zwei Workshops. Ihr könnt euch da entweder als Partner anmelden, also Freund, Freundin, Mann, Frau, Bekannte, wie auch immer. Also einer möchte zum Beispiel gerne reiten, sein Reittraining etwas intensivieren und der andere möchte gerne fotografieren. Das heißt, es sind Workshops, die biete ich jeweils zusammen mit einer Reittrainerin an und die Reittrainerin kümmert sich dann eben um die Reiter oder Reiterinnen und ich kümmere mich um die Fotografen und Fotografinnen. Und das ist halt insofern ganz spannend, weil ja, es gibt halt auch immer irgendwie Partner, wo einer reitet und der andere hat eigentlich nicht immer so viel Bock, mit zum Pferd mitzukommen, aber vielleicht möchte der ein bisschen was mit Fotografie zu tun haben. Ja, und da kann man diese Themen ganz gut miteinander verbinden. Wir werden da natürlich nicht nur Pferde fotografieren, sondern eben auch Landschaft. Und es geht halt auch um Bildgestaltung und ein ganz klein bisschen so einen ersten Schnupperkurs in die Bildbearbeitung, was man also mit RAW und der RAW-Entwicklung machen kann, um zum Beispiel schöne Fotos zu machen, um eigene Fotokalender zu erstellen, was da zu beachten ist oder Fotobücher und solche Themen halt. Ja. Das gibt's einmal in Hatten. Das ist Ende April, Anfang Mai, also 30.04., 1.05. ist das Wochenende in Hatten bei Oldenburg. War letztes Jahr eigentlich recht erfolgreich, war ein sehr kleiner, sehr intimer Kurs, aber dadurch eben auch sehr intensiv für alle Teilnehmer, sowohl für die Reiter als auch für die Fotografen. Kann ich unbedingt empfehlen, sehr, sehr schön dort. Eine riesengroße Pferdeherde, wo wir auch rein können. Bisschen Training zum Umgang mit den Pferden gibt's natürlich auch bei den Fotografen, damit ihr wisst, wie ihr euch diesen Tieren nähern könnt. Und im Mai dann auch nochmal, 21. 22. Mai, habe ich das angeboten hier auf der Dream Ranch in Billingshausen, wo auch unser Pferdchen steht. Könnt ihr euch dann auch da mal anschauen. Da gibt's bisher noch nicht so viele Anmeldungen. Das heißt, da habt ihr noch gute Chancen reinzukommen. Und das ist zugleich der günstigste Workshop für die Fotografen. Also kann ich auch sehr empfehlen. Ist auch eine unglaublich schöne Landschaft hier. Wir werden auch ein bisschen um die Weiden gehen. Habt ja auch viele Möglichkeiten. Weites Land, hügelige Landschaften und Blick in Täler und sowas. Das klappt schon.
Sehr schön. Ja, und dann sind wir auch schon durch. Die Analog-Serie, die ich mit Moni zusammen mache bei Spürsinn in Braunschweig, das ist eine richtige Serie geworden. Das war ja bisher erstmal so der Analog-Workshop für Einsteiger. Mittlerweile haben wir den aufgebohrt. Dank stetiger Nachfrage auf drei Teile. Es gibt den ersten Teil, Analog für Einsteiger, 19. 20. Februar, da sind noch drei Plätze frei. Dann am 2. 3. April Analog für Fortgeschrittene, da geht es also um das Thema Entwickeln für Fortgeschrittene, Filmtypen, Scannen, bisschen über die verschiedenen Arten der Entwicklung, Feinkornentwicklung, Standentwicklung und so weiter, wie man mit solchen Dingen umgeht. Also der ist quasi auch schon fast voll, da sind noch zwei Plätze frei. Und im September gibt es einen Digital für Analoge. Da geht es dann um das Thema ganz gründlich, wie kriegt man das analoge Zeug denn jetzt in den Rechner, wie verwaltet man es, wie arbeitet man weiter. Gutes Scannen und auch aus günstigen Scannern so viel wie möglich rausholen.
Das finde ich auch gut.
Ja,
weil muss das auch sein. Das ist also, so der letzte Schritt, der ist absolut irgendwie heutzutage notwendig. Ich meine, schön, dass man den Papierabzug hat, aber wenn man ihn in der Welt einfach mal zeigen möchte, auch um Werbung für sich selbst zu machen, muss das ja irgendwie vernünftig in den Rechner rein, ne?
Ja, und wie gesagt, wir reden da nicht nur von Papier, sondern eben auch von Negativscannen und so weiter.
Super.
Vom Kleinbild bis zum Großformat.
So. Dann habt ihr noch ein Polarart. Was macht ihr da?
Ja, da geht's um die künstlerische Verfremdung von Polaroid-Bildern. Das ist, da reden wir von Emulsionslift und von solchen Geschichten.
Das ist cool.
Das ist sehr, eine sehr interessante Geschichte.
Da habe ich ein paar schöne Sachen gesehen. Mhm. Manche liften ja einfach nur und kleben das wieder auf ein Stück Papier und sagen, das ist Kunst. Aber ich habe da was gesehen, da hat einer wirklich zwei Bilder miteinander kombiniert durch diesen Emulsionslift. Hat also quasi eine Collagen dadurch gebildet. Oder
das Interessante ist, dass am Ende dann eben das Unikat rauskommt. Das kriegst du heute.
Ja, das ist natürlich klar, ja. Aber
sonst ist eigentlich kaum noch hin.
Die Realisierung, so irgendwie ein Gesicht durch ein anderes zu ersetzen, indem man die Emulsion quasi genau da drüber formt und so, das sah schon ziemlich cool aus. Naja, gut.
Also so viel zum Thema Workshops. Schaut einfach rein, happyshooting.de/workshops und dort findet ihr ja viele Informationen, Links, Bilder, Videos und die Preise und alles andere.
Prima.
So,
gut, der Thorsten hat geschrieben. Hallo Boris, hallo Chris. Das ist übrigens der Thorsten, der uns eine Mail geschickt hatte. Und jetzt hat er das Feedback. Er sagt, ich höre gerade eure aktuelle Folge. Ich bin wach. Ich höre euch nicht nur beim Einschlafen, auch beim Radfahren, beim Kochen oder nur so. Mit Freude habe ich festgestellt, dass ich nicht im Bodensatz gelandet bin. Danke, dass ihr so schnell und dann noch im Podcast geantwortet habt. Ich werde versuchen, eure Tipps noch in diesem Jahr umzusetzen. Wenn wir fertig sind, werde ich euch auf dem Laufenden halten, wie es funktioniert hat und wie viele Bilder es geworden sind. Grüße aus dem verschneiten Bremerhaven, Thorsten. Also es ging da um diese selbstgestrickten Geschichten, so Mützen, Schals und so am Fließband quasi fotografieren. Ja, bin ich sehr gespannt, Thorsten. Also zeig mal was, wenn das durch ist.
Jo, dann hat André eine Mail geschrieben. Hallo ihr beiden, an dem Versuch, einen Wassertropfen abzulichten, hat sich sicherlich schon manch einer versucht. Was für beeindruckende Ergebnisse dabei rauskommen, sieht man hier bei Corey White. Und dann linkt er zu einem zu einer Seite mit, ich weiß es nicht, wie viele es sind, aber es sind sehr viele Bilder von verschiedenen Wassertropfen, die in der, also diese Formen, die passieren, wenn man einen Tropfen in eine Wasseroberfläche reinfallen lässt.
Mhm.
Und da gibt's also unglaublich geile Ergebnisse. Schreibt er, sie nutzt dafür laut der About Me-Seite einen speziellen Timer, der sowohl den Tropfen als auch Kamera oder nur den Blitz Fragezeichen steuert. Leider wird der Aufbau nicht wirklich detailliert erläutert. Es handelt sich wohl um diese Geräte. Und linkt der auch nochmal wohin? Es gibt da ein sogenanntes Drip-Kit, mit dem man das wohl ganz gut timen kann.
Das hat Ähnlichkeit mit diesen Geräten, die man in Krankenhäusern sieht, wenn man so am Tropf hängt. Da gibt's halt eine Schraube, wo man einstellen kann, wie viel Flüssigkeit durchgehen soll. Und dadurch kann man eben Größe und Abstand der Tropfen so ein bisschen justieren.
Sehr cool. Mhm. Ja, und wenn man das dann richtig hintimt, dann kriegt man entsprechend sehr interessante Bilder. Nö, linken wir auch hin. Das ist ein ganz spannendes Ding hier. Coole Sache.
Jo. Ja, dann hat uns der Ralf noch einen Link-Tipp geschickt. Ein Bericht bei Golem. Da geht es um das Fotorecht. Und zwar geht es um Schlösser in Berlin, wenn man da jetzt fotografiert oder in den Gärten von Berlin fotografiert. Da gibt es eben Urteile, dass wenn man sich auf dem Gelände des Schlosses oder innerhalb dieser Gärten befindet und dort Fotos von eben diesen selben macht, dass die nicht unbedingt einem selbst gehören, sondern dass da noch jemand was zu sagen hat. Und wenn man die Bilder einfach so veröffentlicht oder für Werbezwecke nutzt, dann kann jemand schon mal die Hand aufhalten. Er schreibt dann hier, falls ihr mal wieder einen Workshop in Berlin macht, aufgepasst, liebe Grüße Ralf. Ralf, das ist nett, das ist super. Wir verlinken das auch mal, weil das ist in vielen Köpfen gar nicht so drin, ne? Aber meines Wissens ist das völlig normal, denn wann immer du dich auf einem Privatgrundstück befindest, und ich glaube, in diesen Fällen geht das auch darum, dann musst du halt dir eine Genehmigung holen. Das ist ähnlich wie in einem Zoo. Oder in Schottland habe ich das zum Beispiel auch gesehen. Da gibt es halt viele Grundstücke, die sind, ja, wahrscheinlich gehören die schon irgendjemandem, aber meistens irgendwelchen Verein. Und da gibt es so Ruinen und so weiter, die stehen einfach auf weiter Flur, da kannst du hingehen, da passiert nichts. Aber es gibt eben auch Ruinen, die sind eingezäunt. Und wenn man jetzt Fotos macht von außerhalb des Zauns, ist das in Ordnung. Dann kannst du die benutzen. Wenn du aber auf dem Grundstück bist und von diesem Grundstück aus diese Ruinen fotografierst und nur dann kriegst du auch wirklich die interessanten Bildwinkel hin, dann musst du dir eine Genehmigung holen und gegebenenfalls eben diese Genehmigung auch bezahlen. Also da einfach ein bisschen aufpassen, wo ihr Fotos macht, wovon ihr Fotos macht und wo ihr dann steht, wenn ihr diese Fotos macht. Macht ihr die von öffentlichem Grund aus oder macht ihr die von einem Gelände, wo man vielleicht von ausgehen könnte, dass es nicht so ganz öffentlich ist? Also nur weil
Der Fall geht natürlich ein bisschen, also es geht ja da konkret um eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Das ist ja vor einigen Wochen und ich glaube in den letzten Monaten so ein bisschen hochgekocht.
Ist aber auch noch nicht endgültig entschieden.
Mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, die ja eine relativ große Menge an historischen Bauten und Gartenanlagen verwaltet. Und das kann schon potenziell gribbelig sein, weil dieser Grund ist ja zum Teil schon, fühlt sich öffentlich an. Man kann da quasi reinlaufen, muss auch oftmals nichts bezahlen. Ist aber natürlich dann auf deren Besitzgrund quasi.
Richtig.
Wie die Besitzverhältnisse sind, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall auf dem Grund, wo die was zu sagen haben. Und die haben jetzt wohl schon mehrfach jetzt Fotografen beziehungsweise Agenturen
zur Kasse gebeten, weil die kommerzielle Bilder damit gemacht haben, beziehungsweise diese Anlagen auch kommerziell vermarktet haben in ihren Bildern.
Ja, fies ist es halt, wenn man es nicht erkennen kann, dass das irgendwo Privatgelände ist oder dass das jemandem gehört. Normalerweise gehört da wirklich ein deutliches Schild hin oder halt ein Zaun drumherum, dass man irgendwie sieht, man betritt jetzt irgendetwas. Da gehört durchaus auch mal eine Parkanlage dazu. Da muss man vielleicht mal bei der Stadtverwaltung fragen, wie das da aussieht.
Also es lohnt sich auf jeden Fall mal, sich diesen Bericht durchzulesen.
Mhm. Ich habe auch noch einen zweiten Link gefunden von bildjournalisten.djvonline.de. wo es eben darum geht, dass da noch kein endgültiges Urteil wohl gesprochen ist. Also da ist man wohl noch am Diskutieren. Aktuellen Stand heute kenne ich nicht. Das ist jetzt auch schon aus dem Dezember, glaube ich, die Information. Mhm. Ja, behalten wir mal im Auge, ne?
Nö, ist auf jeden Fall interessant. Es gibt was Altes, Neues, oder? Wie war das?
Futterfreaky.
Da ist er.
Ja, Boris. Und?
Chris.
Happy Shooting.
Ihr wolltet es so, da ist er wieder. Und zwar mit eurer Hilfe. Das ist nämlich ein Fotoquickie von David. Und der schreibt, hallo ihr beiden. Mir fehlt das Fotoquickie-Jingle so sehr, dass ich doch einfach mal einen Tipp loswerden möchte, den ich irgendwo mal in den Weiten des Netzes aufgeschnappt habe und der für den Fotoquickie geeignet sein könnte. Und zwar geht es um den Fokus bei Weitwinkeln oder Superweitwinkeln. Also ich sage jetzt mal einfach Weitwinkel, auch wenn Superweitwinkel gemeint ist, um das Scharfstellen. Und er sagt, bei Weitwinkeln, da kann manchmal die große Tiefenschärfe, ich habe dann schon dazu geschrieben, es heißt Schärfentiefe, da kann die große Schärfentiefe den Autofokus etwas durcheinander bringen. So stellt man vielleicht zunächst auf einen Punkt scharf, dann auf einen anderen, hört dabei aber gar nicht den Autofokus arbeiten. Dann empfiehlt es sich, entweder mal ganz woanders, weit nach hinten oder ganz nah dran oder ähnlich zu fokussieren und dann wieder so wie gewollt. Oder aber, indem man mal kurz komplett defokussiert und dann wieder auf das Subject scharf stellt. Welche der beiden Arten praktischer ist, hängt sicher von der Art und Weise ab, mit der man bei seinen Objektiven den Autofokus auf manuellen Fokus umstellt. Sodele, das war's auch schon. Vielleicht kommt so der Fotoquick immer wieder zum Einsatz. Hiermit geschehen. Ansonsten bleibt nur zu sagen, weiter so, macht Spaß. Viele Grüße, David. Jo. Ja, so ist das. Dankeschön, David. Und ja, wenn ihr auch einen Fotoquickie habt, schickt den einfach.
Ja, ist natürlich bei Weitwinkeln, Superweitwinkeln eh immer so eine kribbelige Sache mit dem Fokussieren, weil man arbeitet mit einer so großen Schärfentiefe, dass da oft auch gar nichts mehr fokussiert werden muss, weil das, was da scharf sein soll, eben einfach in der Schärfe liegt. Weil die so groß ist.
Richtig. Ist halt scharf genug, sozusagen.
Also manchmal muss man da auch gar nicht irgendwie drauf warten, dass sich der Autofokus groß bewegt, weil da gibt es nicht viel zu bewegen. Die Definition von scharf ist scharf ist definiert. Und damit weiß die Kamera, das ist scharf und das ist nicht scharf.
Scharf ist auch dieser Jingle.
Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
Jo, und zwar geht es da heute um ein neues E-Book. Enjoy Your Camera ist jetzt mal in den E-Book-Bereich ein bisschen eingestiegen. Und die haben vom renommierten Naturfotografen Benny Rebel ein E-Book im Angebot. Das heißt Bilddesign, einfache Wege zu besseren Bildern. Und ich habe mir das mal durchgeguckt. Das ist durchaus sehr, sehr lesenswert. Der geht also wirklich vom Bildaufbau über verschiedene Objektive, über verschiedene Motive, Blickrichtung, Blickkontakt, Perspektiven, Symmetrien, goldenen Schnitt, Horizont, über Farben, wie das mit dem Farbkreis funktioniert, wie die verschiedenen Komplementärfarbenpaare zusammenpassen, wie heller und dunkler Hintergrund mit dem Subjekt harmoniert, wie warme, kalte Hintergrundfarben wirken, über Kontrast, über Bildgeometrie, Lichtstimmungen, Bildausschnitt und so weiter. Also es ist sehr, sehr umfangreich. Hat, glaube ich, insgesamt über 70 Seiten. Viele schöne Bildbeispiele. Benny Rebel ist Naturfotograf, Wildfotograf. Der ist also auch unterwegs in den Weiten der, ja, ich weiß nicht wo, da wo es Löwen, Affen und Panther und Tiger und Nashörner gibt. Und Krokodile. Und zeigt dann eben auch immer schön an eigenen Bildern, an guten Bildern, beispielhaft, was er da meint und wie das wie diese verschiedenen Dinge den Fotos zugutekommen. Lohnt sich also durchaus das E-Book von Benny Rebel zum Thema Bildgestaltung. Durchaus ein Tipp wert. Wir linken zu Enjoy Your Camera. Wir linken dahin. Und wie immer bekommt ihr natürlich bei Enjoy Your Camera 5% auf alles, auch auf diese Werbung, wenn ihr wollt. wenn ihr hingeht zu enjoyyourcamera.com/happyshooting, da gibt es den super geheimen 5% Code.
Der ist ganz schwer.
Ja, und den kann man auch kaum erraten. Mhm. Und wie auch immer, wir danken Enjoy Your Camera für diese Unterstützung. Holt euch das E-Book, lohnt sich.
Ja, auf jeden Fall. Muss ich mir auch noch durchlesen. Ich weiß noch nicht wann, aber ich will mir das auch noch durchlesen.
Ja, das kannst du ja mal schön irgendwie aufs iPhone packen. Ist ein PDF, also kann man dann auch irgendwie das schön...
Kann man auf dem Klo lesen, in Etappen.
Kann man auch so. Ja, wobei im iPhone ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Ja,
funktioniert schon. Gut. Ich probiere es aus. Ich berichte direkt von der Schüssel. Wie auch immer.
So, jetzt hat der Matthias eine Frage. Soll ich mal vorlesen?
Ja, lies doch mal vor.
Hallo Chris, hallo Boris. Ich habe soeben eine Dreiviertelstunde Schnee geschaufelt. Mit Happy Shooting, Folge 130 auf den Ohren, war das dennoch recht kurzweilig. Danke dafür.
Bitte.
Vorher habe ich versucht, den dichten Schneefall zu fotografieren. Es ist mir nicht gelungen. Vielleicht habt ihr da vielleicht Tipps, wie man dieses beeindruckende Bild auf den Sensor bannen kann. Und nachdem es jetzt den Happy Shooting Bohnensack gibt, der ist übrigens ausverkauft, möchte ich einen Happy Shooting Nackenstrappen vorschlagen. Dann teilen wir den Dieben nicht ganz so deutlich mit, was wir da Wertvolles mit uns herumtragen. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht Matthias.
Ja, und wir wünschen ein frohes neues Jahr. Ja, ein Happy Shooting Nackenstrappen ist schwierig, weil da müsste man erstmal einen Hersteller finden, der das auch tut. Den einzigen, den ich gefunden habe, der einen personalisierten Nackenstrappen macht, hatte ich ja mal vorgestellt. Müsst ihr mal gucken in den Shownotes, sucht ihr mal nach Nackenstrappen oder sucht mal nach Heike, so heißt nämlich die Firma in den USA, wo ich mir meine habe machen lassen. Ja, zu den Schneeflocken, das ist in der Tat entweder ganz einfach oder komplett unmöglich. Und das hängt von der Umgebung ab. Also, so als Tipp. Du willst ja da weiße Flocken fotografieren und dann wäre es hilfreich, auf den Hintergrund zu achten und zwar möglichst einen dunklen Hintergrund zu nehmen. Kannst du dir jetzt vorstellen, wenn du jetzt ein dichtes Schneetreiben hast, das nimmst du als Mensch natürlich wahr, weil dir natürlich auch die Schneeflocken um die Ohren und in die Ohren fliegen, je nachdem, ob du Mütze auf hast oder nicht und ins Gesicht sowieso. Aber wenn du jetzt im Hintergrund, hier bei uns zum Beispiel hügelige Landschaft oder weite Felder, wenn du da jetzt den weiß-grauen Himmel hast und darunter eben die weiß-grauen Felder und Hügel mit den weiß-grau verschneiten Bäumen und den weißen Häusern und den weiß-grauen Dächern, dann ist auf dem Foto natürlich von so ein paar Schneeflocken, egal wie viele es sind, nicht mehr so wahnsinnig viel zu sehen. Du nimmst das dann höchstens so leicht nebelig wahr, weil vielleicht entfernte Dinge ein bisschen ja, verschwommen wirken oder etwas weniger kontrastreich wirken. Das ist also nicht so schön. Versuch daher unbedingt irgendwie einen dunklen Hintergrund zu bekommen, dass du Kontrast kriegst von den hellen Schneeflocken zu dem Hintergrund. Ist nicht immer ganz einfach, aber ja, wenn man sich mal ein bisschen umguckt, vielleicht irgendwie ein dunkles Garagentor hat oder vielleicht doch eine geräumte Straße in den Hintergrund rücken kann oder naja, ihr wisst schon. Einfach mal gucken. Dann ist das Licht natürlich nicht so ganz ohne Bedeutung. Wenn man nämlich zum Beispiel die Sonne sich in den Rücken holt, also manchmal hat man ja auch dichtes Schneetreiben, obwohl die Sonne scheint, das sieht dann immer besonders schön aus, dann, ja, wie gesagt, die Sonne mal in den Rücken tun, weil die Flocken, das sind ja so Eiskristalle, die reflektieren das Licht wieder zurück in die Kamera. Und das kann dann sehr, sehr hübsch aussehen, weil die dann ja ein bisschen hervorgehoben werden. Klappt auch, wenn die Sonne so ein bisschen seitlich von hinten kommt, dann reflektieren sie auch noch und es gibt teilweise ganz nette Streiflichter. Das müssen aber schon wirklich dicke Flocken sein, damit man da den Unterschied überhaupt auch mal ansatzweise erkennt. Aber vielleicht macht es eben das schönere Licht auf ja den Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Der gehört ja zu jeder Landschaftsaufnahme irgendwie dazu. Ja, wenn die Sonne schräg von vorne oder von vorne kommt, dann sind die Flocken eben nicht immer so gut zu sehen, weil man eben ins Gegenlicht fotografiert, dann sind die Flocken in der Regel überstrahlt. Das kann aber jetzt, je nachdem, wie stark die Sonne ist und wie der Winkel von vorne ist, auch ganz hübsch sein, weil eventuell so ein Glanz um diese Flocken entsteht. Also du nimmst sie dann auch als leuchtenden Punkt natürlich wahr. und hast natürlich eine sehr interessante Landschaftsbeleuchtung dabei. Aber das hat bei mir bisher nicht so gut geklappt. Also von hinten ging immer besser, dass die Sonne von hinten. Ja, oder du fotografierst im Dunkeln. Also wenn es dämmert oder wenn es tatsächlich schon Nacht ist, also das ist ja im Winter schon relativ früh dunkel, also um 4 wird es düster und um 5 ist es stockduster. Ja, dann geht das auch ganz gut, wenn du dir eine Lichtquelle suchst, Straßenlaterne zum Beispiel, und dann eben in diesem Lichtschein die Flocken fotografierst, weil dann hast du quasi alles zusammen. Du hast die Flocken schräg von vorne teilweise beleuchtet, du hast einen dunklen Hintergrund, ja, und das kann sehr schön aussehen. Wenn du kein Licht hast, kannst du natürlich eins machen. Kannst zum Beispiel eine sehr lange Belichtungszeit machen, um den Hintergrund irgendwo dominant zu kriegen, um ihn überhaupt sichtbar zu machen. Und dann blitzt du einmal kurz. Das kannst du auch manuell machen. Also wirklich ruhig bei einer Spätabendaufnahme, so blaue Stunde klingt jetzt blöd, weil wenn Schneetreiben ist, dann ist da keine blaue Stunde, weil dann ist der Himmel in der Regel bewölkt. Aber so ungefähr um diese Uhrzeit, dass du gerade noch was erkennst, lange belichten und dann am Ende der Belichtung oder am Anfang, das bleibt dann dir überlassen, mal mit dem Blitz in die Flocken reinfeuern. Die reflektieren ganz gut zurück und du hast richtig fette Leuchtpunkte auf deinem Bild. Kann ganz nett aussehen. Belichtungszeiten. Natürlich solltest du die Belichtungszeit möglichst kurz halten, dann hast du weiße Punkte im Bild, oder ein klein wenig länger machen, dann hast du so eben Schlieren im Bild von diesen Flocken. Klappt natürlich dann, wenn die Flocken zum Beispiel in einem Lichtstrahl sind, zum Beispiel von so einer Straßenlaterne, dann siehst du eben auch diese Schlieren von der Flocke. Oder wenn du genügend Sonnenlicht hast, dass sie auch prominent zu sehen sind, diese Flocken, dann siehst du sie so ein bisschen verschliert. Und diese Schlieren, die helfen so ein bisschen, diesen Eindruck zu verstärken, dass es wirklich ein heftiges Schneetreiben ist und nicht einfach nur so ein leises Rieseln von Schnee. Da würde ich also immer empfehlen, jetzt nicht eine 2000stel oder 1000stel oder 500stel zu nehmen, sondern vielleicht mal so in die Richtung gehen, naja, eine 20stel, sowas in dieser Größenordnung mal auszuprobieren. Einfach mal austesten. Ja, und die Blende spielt natürlich auch eine Rolle, denn wenn die zu weit auf ist, nehmen wir mal an, du gehst mit deinem 50mm 1.8 los und du reißt einfach mal die Blende auf 1.8 oder 2, dann hast du extrem wenig Schärfentiefe. Und das bedeutet natürlich, dass auch nur ganz wenig Flocken wirklich auf der Schärfeebene sind und damit deutlich zu erkennen sind. Alle anderen verschwimmen halt so ein bisschen in der Unschärfe. Und das hilft natürlich nicht unbedingt, sie deutlich sichtbarer zu machen. Auch das hängt natürlich wieder vom Licht ab. Aber in der Regel habe ich da bessere Ergebnisse gehabt, wenn ich die Blende weiter schließe. Also ruhig auch mal Blende 8, Blende 10. Sowas in der Größenordnung, mehr Schärfentiefe, mehr Flocken, die auch scharf abgebildet sind. Oder eben Schlieren, die dann deutlicher sichtbar werden. Ja, und das Ganze steht natürlich unter dem ganz großen Stichwort Experimentieren, weil kein Wetter ist wie das andere, kein Licht ist wie das andere, kein Wind, kein Schneetreiben wie das andere. Da kannst du nur experimentieren. Du kannst zum Beispiel auch versuchen, mit der Brennweite zu spielen, mehr Brennweite zu nehmen, in den Telebereich zu gehen und damit zwischen dir und dem Motiv oder einem Hintergrund, den du dir auswählst, möglichst viel Schneetreiben dazwischen zu kriegen, dann die Blende schließen, um eben die ganzen Schneeflocken auf den Staffeln hintereinander sichtbar zu haben. Du siehst dann zwar nicht unbedingt eine Staffelung, aber du hast eben ganz viel Schnee drin. Ja, oder du spielst mal mit der Belichtungszeit, wie eben schon gesagt, mach's nicht zu lang, denn wenn du zu lang belichtest, also zum Beispiel eine Sekunde oder zwei, dann siehst du nachher nichts mehr von den Flocken. Das ist dann, wenn überhaupt, nur noch ein Nebel, aber wahrscheinlich siehst du dann gar nichts mehr davon. Ja. Probier es aus. Im Augenblick haben wir ja wieder Tauwetter. Ich glaube aber, der Winter holt nur Anlauf. Also ich glaube, wir kriegen noch eine Chance.
Meinst du? Naja, auch aus Mitte Januar.
Ja. Also komm, das wäre nicht das erste Mal, dass wir zu Ostern irgendwie die Eier im Schnee suchen. Ich lasse mich mal überraschen.
Dass du alles im Schnee suchst. Okay. Ja. Julian fragt: Hallo Boris und Chris, häufig sehe ich bei Podcasts und Tutorials, zum Beispiel über Photoshop etc., dass die Trainer mit Grafiktablets arbeiten. Nun meine Frage, wie funktionieren diese Teile eigentlich? Was ist der Vorteil gegenüber einer Maus, ganz speziell bei der Bildbearbeitung in Photoshop und Lightroom? Lohnt es sich, so etwas zu kaufen? Was haltet ihr von den Dingern, beziehungsweise habt ihr auch so ein Tablet? Toller Podcast, macht weiter so. Liebe Grüße, Julian. Ja, der Unterschied ist erstmal so vom Haptischen her, du hast beim Grafiktablett einen Stift in der Hand und bei der Maus hast du eine Maus in der Hand. Und wenn du was tust, was eher mit Malen zu tun hat, dann ist der Stift einfach das Ding, was sich da ein bisschen natürlicher anfühlt, zumindest für mich. Das andere ist, die Maus ist relativ, das Grafiktablett ist absolut. Das heißt, bei der Maus, wenn du den Mauszeiger bewegst Richtung Rand und dann an den Rand stößt, dann hebst du die Maus, tust sie ein bisschen zurück und schiebst weiter. Also machst immer so, ja, ich weiß nicht, so wie so ein Aufziehauto.
Zeig das einfach mal im Audiopodcast.
Ja, so wie so ein Aufziehauto.
Wie so ein Aufziehauto, genau. Also ne? Man schiebt die Maus, wenn du die Maus hochhebst, dann bleibt der Zeiger eben stehen. Und wenn man irgendwo anders wieder aufsetzt, dann bleibt der Zeiger da stehen, wo er vorher war. Und man schiebt sie dann von diesem Ort aus weiter, eben relativ.
Und das Tablett ist absolut. Das heißt, im Normalfall hast du die komplette Fläche des Tabletts gemappt auf den Bildschirm. Das heißt, wenn du mit dem Stift vom Tablett nach links unten gehst aufs Tablett, dann hüpft der Mauszeiger auch dahin auf dem Bildschirm. Mhm. Das heißt, es ist absolut. Da ist also quasi, da wo du bist, bist du.
Ist und ja so ein bisschen diese Vorform des Touch-PCs gewesen oder des Pads quasi. Man sieht auf dem Zeichentablett eben nicht den Bildschirm. Da gibt's teurere, da ist das sogar so. Aber auf den normalen sieht man den Bildschirm nicht. Aber man kann sich vorstellen, dass der Bildschirm da wäre. Und dann kann man eben absolute Position antippen.
Ja, und das ist, wenn man sich mal ein bisschen dran gewöhnt hat, ist das extrem gut, wenn man da mit zeichnen möchte und eben zeichenartige Dinge tun möchte. Und das ganz Wichtige ist, und das ist eigentlich so der ganz große Vorteil, das Ding ist drucksensitiv, also druckabhängig. Das heißt, ich kann zum Beispiel Parameter meines Pinsels, den ich in Photoshop oder in Lightroom benutze, über den Druck steuern, zum Beispiel die Deckkraft. Mhm. Also klassischer Anwendungsfall wäre zum Beispiel, ich retuschiere den Kontrast in einem Bereich von einem Bild. Da habe ich jetzt mit mir einen Pinsel eingerichtet, mit dem ich das tun kann, der also den Kontrast anhebt, vielleicht auch ein bisschen die Farbsättigung anhebt und damit pinsel ich jetzt mal über den Himmel auf dem Bild und will das jetzt aber nicht an jeder Stelle genau gleich stark machen. Mit der Maus würde ich das an jeder Stelle immer genau gleich stark machen. Mit dem Stift und Tablett mache ich das eben ganz gezielt an den Stellen, wie ich es will und so stark, wie ich es will. Ich kann das quasi auch so durch den Druck bestimmen, wie stark das dann da aufgetragen wird.
Genau, und wenn man den Radierer nimmt, dann kann man zum Beispiel nur mal sanft ein bisschen was wegradieren, ohne es gleich komplett wegzumachen.
Genau. Ob sich's lohnt, sowas zu kaufen? Also in der Not, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, dann mache ich Bildbearbeitung auch auf dem Touchpad, auf dem Laptop. Auch das geht, aber wenn man sowas immer wieder mal macht und sich da einmal so ein bisschen dran gewöhnt hat, dann möchte man es nicht mehr missen. Also für mich ist Tablett mittlerweile schon so ein kleines Ding, was ich ganz gerne dabei habe. Die sind auch vom Preis her, also auch die Einsteigergeschichten, also Platzhirsch auf dem Gebiet ist nach wie vor die Firma Wacom und deren Bamboo-Tablets, die liegen, glaube ich, so im Einsteigerbereich von 50 Euro. Die sind gut genug auf jeden Fall. Die sind relativ klein, sind aber für solche Fotoarbeiten deutlich okay.
Die haben da gerade irgendwie ein ganz aktuelles, so aktuell ist es auch nicht mehr, aber glaube ich das Einzige, was das kann auf dem Markt. Und zwar entweder nimmst du den Stift und dann hast du drucksensitiv das, was wir gerade erzählt haben, oder aber du machst mit dem Finger. Und dann kannst du so Multitouch-Gesten und sowas mit dem Finger machen, kannst das quasi als Trackpad-Ersatz nutzen. Dann geht dann beides. Das scheint auch bei vielen Leuten ganz gut anzukommen. Ich konnte das selbst noch nicht testen, aber ich höre fast durchweg positives Feedback so von den Leuten.
Ja, ich habe es auch noch nicht in der Hand gehabt.
Ich habe ein normales.
Spannend.
Genau, ich habe ein normales. Ich habe ein bisschen ein teureres mir geholt von Wacom. So eine Intuos-Reihe ist das. Was ich sagen muss, so aus der Erfahrung heraus, wenn es um die Bildretusche geht, wenn es also darum geht, Fotos nachzubearbeiten, Compositing und solche Geschichten zu machen, dann geht das ganz gut mit dem Tablet. Aber ich würde dann empfehlen, wenn du am Überlegen bist, nehme ich lieber das A4 oder nehme ich lieber das A5, nimm ruhig das A5. Denk vielleicht eher darüber nach, nimmst du es A5 oder nimmst du es A6. Also ich habe zum Beispiel eins, das ist die Zeichenfläche A6 Wide. Ist, also Querformat, weil ich habe auch einen Querformat-Bildschirm, das fand ich irgendwie ganz sinnvoll. Und das Ganze ist halt so etwas breiter als A6. Und das reicht mir für die Retusche völlig aus, weil je größer das Tablett wird, desto größer werden auch die Wege, die man zurücklegen muss. Weil, wie gesagt, absolute Position. Will ich nach links unten, dann muss ich auch meine Hand und damit meinen ganzen Arm bis nach links unten aufs Tablett bewegen. Will ich nach rechts oben, muss ich ganz nach rechts oben. Die Wege werden sehr lang. Diese großen Tabletts, die haben unglaubliche Vorteile, wenn du wirklich zeichnest. Es gibt ja richtig Künstler, die wirklich Bilder zeichnen am Computer, als ob sie auf dem Papier zeichnen würden oder mit Aquarell. Dann ist eine größere Fläche sinnvoll, weil dann kannst du das Bild in der Übersicht haben und dann trotzdem sehr feine Zeichenstriche in den jeweiligen Bereichen machen, wo du dann mit einem kleinen Tablett vielleicht einfach mal ins Bild reinzoomen musst, um irgendwelche Details daraus zu arbeiten. Aber für Retusche, da würde ich fast sagen, A6 reicht, A5 mag der ein oder andere bequemer finden. Ich weiß es nicht. Also ich gehe da lieber zu den kleineren.
Tja, der Dennis schreibt, hallo, weil ich das letzte Mal Hallo Boris, Hallo Chris geschrieben habe, schreibe ich heute gerechterweise Hallo Chris, Hallo Boris. Dankeschön. Erstmal danke besonders an Florian Knorn für die Informationen, für die informativen Weihnachts-Specials. Die waren sehr aufschlussreich, durch welche ich auch mal zu Panoramaschießen ausprobieren gekommen bin. Welche zwar nicht immer so wollen wie ich, aber nun ja, anderes Thema. Nun gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe im Internet vom weltbekannten Musikfestival Wacken ein mega großes und beeindruckendes Panorama gefunden. Es zeigt das komplette Festival aus sämtlichen Himmelsrichtungen, zum Beispiel Hubschrauber, der Blick einer Band von der Bühne und so weiter. Es wurde halt jeder erdenkliche Winkel des Festivals abgelichtet, indem man sich interaktiv bewegen kann. Auch kann gewählt werden, ob man das Festival voll besucht oder beim Aufbau betrachten möchte. Mm, cool. Auch wenn dem einen oder anderen die Musik nicht zusagt, ja, also wenn man die Website aufmacht, Vorsicht, da geht gleich Musik an. Der Blick auf das Panorama ist Gold wert, deshalb wollte ich euch diesen Link-Tipp schicken. Ja, tun wir in die Shownotes.
Jo, panorama.wacken.com.
Genau, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Viel Informationen und viel Bilder und Panoramen zum drin rumfahren.
Sehr schön. Ja, dann hat der Herbert eine Frage. Und die hat er auch netterweise nicht nur geschrieben, das hilft mir nämlich mal weiter, damit ich weiß, worum es geht, zumindest stichwortartig, sondern er hat sie auch aufgenommen und deswegen sammeln wir nicht lange, sondern ich fahre einfach mal die Aufnahme ab.
Hallo lieber Boris, Chris und Florian. Euer Mehrteiler ist für mich gerade wie ein persönliches Weihnachtsgeschenk. Vielen, vielen Dank. 360 Grad und HDR-Panoramen habe ich bereits freihand und mit einem Stativ geschossen. Hierbei hat mich die freie Software Huggin nie im Stich gelassen. Inspiriert durch den Fotografen Jürgen Chill, CHILL, bastle ich momentan gerade an etwas außergewöhnlichen Panoramen. Hier geht es darum, Räume mit mehreren Aufnahmen von der Decke aus abzubelichten. Leider scheitere ich an der Problematik, dass ich meine Aufnahmen nicht von einer festen Position im Raum durch Gieren und Nicken des Objektivs erstelle, sondern das Objektiv in einer Ebene verschiebe. Habt ihr für meine Herangehensweise vielleicht ein paar gute Tipps, wie ich eine vollautomatische Klöppelmaschine konfigurieren muss, damit ich ein brauchbares Ergebnis bekomme? Zum Abschluss nochmal ein ganz großes Lob an das Happy Shooting Team. Immer noch mehr davon. In diesem Sinne, 3, 2, 1, Happy Shooting.
Ja, das war der Herbert, auch Visitor 1337, also Visitor Lead. Ja, also ich
habe das ist ein sehr großes Problem.
Ja, ich habe mir die Fotos mal angeguckt und Herbert, ich glaube nicht, dass der die Kamera verschiebt. Der hat entweder einen Weitwinkel oder er macht eben mehrere Fotos von der Decke in verschiedenen Winkeln. Weil, und das erzähle ich auch nicht selber, sondern der Florian war so nett und hat dir und euch allen dafür eine Antwort aufgenommen. Hören wir doch mal rein.
Ja, lieber Herbert, vielen Dank für deine Frage. Hier ist Florian aus Irland nochmal. Hallo an alle Hörer, hallo an Boris und an Chris. Ja, folgendes. Also du möchtest ein Foto oder ein Panorama machen, bei dem du die Kamera hin und her bewegst. Wir hatten ja in dem Mehrteiler gehört, dass es wichtig ist, dass man die Kamera immer um die Eintrittspupille dreht und nicht bewegt. Was du machst, ist ja genau das Gegenteil davon. Du verschiebst ja die Kamera. Das ist insofern kein Problem und wird auch oft gemacht, wenn man flache Sachen ablichtet. Also Dinge, die sich in einer einzigen Ebene befinden. Zum Beispiel ein riesengroßes, eine große Malerei. Oder wenn du zum Beispiel Sachen, eine große Sache mit deinem Scanner zu Hause einscannst und dann wieder zusammenfügen willst. Das geht alles damit. Oder auch in anderen Fällen habe ich auch Anwendungen gesehen, wenn man einen Straßenzug oder so fotografieren will, wo das mehr oder weniger die Häuserfronten alle in einer Ebene sind. Da kannst du in Huggin oder in Pedigui oder all den ganzen Programmen, geht das problemlos. Es geht halt darum, dass man den Blickpunkt verändert, also dass man der Software mitteilt, dass man eben nicht alles von der gleichen Stelle aus fotografiert hat, sondern dass die Kamera sich bewegt. Bei PTGUI heißt das, ist die Viewpoint Correction, ist das Stichwort, das du anschalten musst bei dem Optimierer. Das ist allerdings nur in PTGUI Pro dabei. Bei Huggin ist das, glaube ich, Translation. Das ist etwas anderes Wort, was sie nutzen. Also eine Translation, wenn die Kamera verschoben ist. Das heißt, du musst Huggin dem Optimierer mitteilen, dass er unbedingt die Translation auch optimieren will. Damit dies alles funktioniert, ist es aber ganz wichtig, dass eben alle Punkte, alle Kontrollpunkte, die du gesetzt hast, sich alle in einer Ebene befinden. Also sprich, wenn du eine Wand abfotografiert hast, dass du darauf achtest, dass keine Kontrollpunkte plötzlich auf dem Fußboden davor sind. Zum Beispiel, das ist wichtig, dass das nicht der Fall ist. Ansonsten geht das alles nicht auf. So, in deinem Fall, wenn du die Fotografien von dem Herrn Chill ähnliche Bilder auch machen willst, ich glaube, da wirst du nicht drum rumkommen, die eben nur von einem Punkt aus zu fotografieren. Also das mit der Kamera bewegen, glaube ich nicht, dass das funktioniert. Und zwar eben aus genau dem Grund, dass der Raum, wenn du von oben schaust, ja nicht eine Ebene ist. Da steht ja zum Beispiel ein Stuhl. Um jetzt mal ein Beispiel zu geben, überleg dir, da steht ein Stuhl, der zeigt nach rechts, da ist die Lehne und auf der Sitzfläche liegt jetzt ein Tennisball. So, wenn du jetzt ganz rechts an dem Raum bist, also wir schauen jetzt senkrecht von oben runter auf den Fußboden. Wenn du jetzt von rechts den Stuhl dann anschaust, dann siehst du ja den Tennisball da wunderbar auf der Sitzfläche vor der Lehne liegen. Wenn du jetzt aber mit der Kamera ganz ans linke Ende des Raumes guckst und dann so ein Stückchen schräg nach rechts zurück auf den Stuhl schaust, dann wirst du ja nur noch die Lehne sehen und die Sitzfläche ist von der Lehne blockiert und du siehst den Tennisball nicht. Wenn du jetzt diese zwei Blickpunkte versuchst, übereinander zu legen, also die zwei Bilder, die daraus entstehen, dann geht das natürlich nicht. Und das ist eben deswegen der Fall, weil eben dieser Stuhl aus dieser Ebene, oder die Lehne genauer gesagt, aus dieser Ebene heraus steht und du das dann eben nicht mehr verbinden kannst. Also mein Fazit ist, es geht, da gibt's auch einige Tutorials für, einfach mal nach Linear Panorama oder Flat Panorama suchen. Da wirst du dann sehen, welche Optionen du beim Optimierer an- und ausschalten musst. Und da wird das auch nochmal mit den Kontrollpunkten wiederholt, was ich gesagt habe. Ansonsten funktioniert das aber nur, wenn sich eben das, was du dann als Panorama zusammenfügen möchtest, als flaches Panorama, wenn das sich nur in einer flachen Ebene befindet und da keine Gegenstände quasi herausstehen. Ja, vielen Dank auch für dein Lob und auch vielen Dank an dieser Stelle an alle anderen Leute, die so ganz liebe Kommentare geschrieben haben. Da wurde mir ganz warm ums Herz. Also vielen Dank dafür. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Ansonsten einfach nochmal eine E-Mail hinterher schreiben. Und in diesem Sinne sage ich einfach mal 3, 2, 1 aus Irland. Happy Shooting!
Ja.
Jo.
Der sieht ziemlich aus.
Florian, ein Füllhorn an Panorama-Info. Ist ja unglaublich.
Ganz genau. So, Chris, ich glaube, wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Ich habe nämlich noch einen Knollepoller aufgetan in der Zwischenzeit, während wir hier die Aufnahmen abgespielt haben.
Ist das der von Moritz?
Das ist der von Tom aus Berlin.
Ah, okay.
Der hat nämlich eine Frage zur Bildbearbeitung.
Mach mal.
Ja, hallo ihr beiden. Erstmal ein schönes neues Jahr. Ich weiß ja nicht, wann ihr das anhört. Ich nehme das hier mit Knollepoller auf. Ich hoffe, das funktioniert noch.
Na klar.
Ja, folgendes. Ich habe eine Frage und zwar zur Herstellung eines Fotobuchs. Ich habe jetzt mal hier bei Saal Digital eins machen lassen und mir fällt auf, dass doch die Bilder sehr unterschiedlich hell sind. Also das fällt einem gar nicht so auf, wenn man die Bilder einzeln entwickelt. Ich mache das in Lightroom. Aber wenn sie dann komplett im Buch drin sind, ist das doch schon sehr auffällig. Habt ihr einen Tipp, was man da machen könnte? Weil man müsste ja irgendwie alle Bilder nebeneinander haben. Oder wie kann man das machen? Wie kriegt man die alle so auf dem einheitlichen Helligkeitslevel, sag ich mal, hin? Ja, mein Monitor ist auch kalibriert. Daran kann es also nicht liegen. Ich habe hier so einen Spider angeschlossen. Ja, würde mich sehr interessieren. Wäre toll, wenn ihr es mit in die Sendung mit reinnehmen könntet. Vielen Dank und 3, 2, 1, Happy Shooting. Oh, es klingelt.
Sehr schön. Schöner Abschluss. Ja, wie kriegt man die Bilder alle gleich hell?
Das ist eigentlich gar nicht so einfach und dann auch doch wieder. Also im Grunde genommen hast du schon gesagt, einfach ist es, wenn du Fotos aus einer Serie hast. Also wenn du zum Beispiel eine Porträtsitzung gemacht. Also ich mache mal ein Beispiel, Bandfotos. Und die hast du zum Beispiel im Studio oder draußen bei gleichbleibenden Lichtverhältnissen gemacht. Ist natürlich einfach. Du nimmst halt deine RAWs, du gehst in Lightroom, Aperture, wie sie alle heißen, und machst eben möglichst immer dieselbe Bearbeitung an diesen Bildern. Damit hast du sie natürlich auch alle passend zueinander. Wenn du jetzt natürlich ein Fotobuch machst, wie wir das hier auch mal gemacht haben, und sagst ja hier, was weiß ich, 3 Jahre Frieda oder irgendwie solche Geschichten, dann wird das ein bisschen schwieriger, weil du hast natürlich ganz unterschiedliche Aufnahmen bei ganz unterschiedlichen Lichtverhältnissen mit ganz unterschiedlichen Einstellungen und, und. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder du lebst damit, dass die sich eben ein bisschen unterscheiden, was in der Regel auch korrekt ist, weil du wirst ja auch schon im Vorfeld jedes Bild so bearbeitet haben, dass es den Eindruck widerspiegelt, den du eben zu diesem Zeitpunkt hattest, oder dass es eben den Eindruck zeigt, der dein Gefühl widerspiegelt, den du zu diesem Zeitpunkt hattest. Und wenn das eben einmal ein etwas düsterer und einmal ein etwas hellerer Augenblick war, dann ist das ja auch in Ordnung. Blöd wird es natürlich, und da gebe ich dir recht, wenn du eigentlich beide Male das gleiche Gefühl hattest und beides Mal gefühlt auch dasselbe Licht hattest, was natürlich selten der Fall ist, aber gefühlt ist das dann so. So, und jetzt hast du ein Bild vom letzten Jahr und ein Bild aus dem aktuellen Jahr, lässt die einfach mal so wahllos drucken, ohne dass du es vorher dir angeguckt hast, und dann stellst du fest, das eine Bild sieht irgendwie ein bisschen blasser aus oder ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen dumpfer, wie so ein kleiner Schleier darüber, irgendwie passt das nicht so richtig, und das andere, das strahlt richtig, das leuchtet. Du möchtest aber beides strahlen und leuchten haben. Da kommst du jetzt nicht drum rum zu sagen, okay, ich suche mir jetzt die Fotos raus, die ich in das Fotobuch packen will. Und bevor ich mir die in meine Fotobuchsoftware reintue, und Saal Digital ist da ja schon einer der besseren, weil die auch die Profile wirklich zuverlässig berücksichtigen, bevor ich das mache, da gucke ich mir die nochmal in meinem RAW-Converter an. Also ich mache das in dem Fall dann so, dass ich mir eine Kollektion mache, so eine Liste mit den Bildern, die ich in das Buch packen möchte. Und in der Regel hat man auch ungefähr eine Idee, zumindest schon mal, welche Fotos auch nahe beisammen liegen. Mir ist es zum Beispiel egal, wenn ein Bild vorne auf den ersten 2 Seiten nicht exakt genauso aussieht wie ein ähnliches Bild auf den letzten 2 Seiten. Das merkt nämlich kein Betrachter und ich dann auch nicht mehr. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 2, 3, 4 Bilder habe, die auf einer Doppelseite direkt nebeneinander stehen, dann interessiert mich das sehr wohl, dass die auch zusammenpassen. So, und diese Bilder schnappe ich mir dann und die kann ich mir zum Beispiel in Lightroom anzeigen, indem ich sie markiere und N drücke, die N-Taste wie N-Bilder.
Also da kannst du auch viele nehmen.
Oder
kannst auch 20 Stück nehmen.
Kannst du, ja, dann brauchst du einen großen Monitor, um dann noch gut was zu sehen. Ja, ja. Aber N wie vergleichen, könnte man sich vielleicht merken. Also das geht jedenfalls. So, und wenn du dann siehst, okay, guck mal hier, die 2, die passen schon ganz gut und die 2 anderen, die gehen nicht so ganz, dann gehe ich da nochmal in den Entwicklungsmodus, und wenn ich mir das Original, weil das vielleicht einen Grund hatte, dass es nicht so hell ist, kann ja auch sein, wenn ich das Original jetzt nicht verändern will, mache ich mir eine virtuelle Kopie, und dann schnappe ich mir diese virtuelle Kopie und dann arbeite ich da und gehe da zum Beispiel daher und nimm den Entwicklungsparameter ein klein bisschen nach oben. Manchmal reicht das schon. Manchmal ist das auch nicht der richtige Weg, weil die dann Lichter ausfressen. Dann nehme ich lieber den Helligkeitsregler. Der sorgt nämlich dafür, dass links und rechts am Anschlag vom Histogramm die Werte möglichst bleiben und verschiebt nur dazwischen so ein bisschen die Kurve. Wenn das auch nicht zum gewünschten Ergebnis führt, dann kombiniere ich das oft noch mit einer kleinen Anpassung von dieser Kontrastkurve, dass ich die Lichter ein bisschen nach oben ziehe. Und manchmal kann es notwendig sein, wenn viel Himmel im Bild ist, dass ich nochmal in die Farbanpassungsregler gehe und beim Blauwert und bei dem, was ist der da drunter, dieser rötliche Türkis, ist es nicht, Pink, Purple steht da, was ist es auf Deutsch, ich weiß es
nicht. Violett, glaube ich.
Violett, danke. Wenn du den Regler und zusammen mit dem Blauregler, wenn du da ein bisschen spielst, um den Himmel vom Blauton her eben an den Blauton von den anderen Himmeln anzupassen, dass die nicht so ganz weit daneben liegen. Und wenn du das gemacht hast, das am Anfang ist es ein bisschen Übung, aber nachher sieht man das eigentlich schon relativ schnell, wo man da hingreifen muss. Aber wenn du das gemacht hast, dann passen auch die Bilder besser zusammen. 100%ig exakt, da musst du natürlich dann wissen, wie viel Energie du da reinstecken willst. Kannst dir natürlich immer ein zweites Bild als Maßnahme dazu holen und kannst auch im Entwicklungsmodus von diesen verschiedenen Programmen hin und her schalten und so. Naja. Aber wenn die dann einigermaßen gleich entwickelt sind, dann kannst du bei Saal Digital, denke ich, auch davon ausgehen, dass die auch einigermaßen gleich rauskommen. So mache ich das.
Ja. Nö, also wichtig ist halt, dass man sich die auch wirklich nebeneinander auf den Lichttisch vor einem legt. Also auf den virtuellen Lichttisch, damit man wirklich sie nebeneinander sieht und vergleichen kann.
Das ist ganz wichtig, ja.
Weil du kannst noch so sehr nach Histogramm und sonst was gucken. Letztendlich ist dein optischer Eindruck, das, was dein Auge nachher sieht, auf einem ordentlich profilierten Monitor, ist dann das Maß der Dinge letztendlich. Letztendlich ist das Maß der Dinge dann am Schluss natürlich der Druck. Das heißt, wenn es wirklich wichtig ist, dann mache ich dann schon mal auch noch einen Ausdruck von solchen Geschichten. Damit ich die dann auch wirklich auf Papier nochmal nebeneinander sehe. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Jo, wie gesagt, man kann immer das ganz weit treiben. Oder man sagt irgendwann, jetzt ist aber nah genug dran.
Jo, hast du noch einen Knollepolle auf Lager?
Ja, ich habe, was du sagtest, hier von Moritz, glaube ich, ne?
Genau, Moritz hatte einen getwittert und den würde ich auch gerne mit reinnehmen. Das ist nochmal so eine kleine Analogecke, fand ich sehr spannend.
Dieses Flugreisenthema, ne?
Genau.
Das sind 4,5 Minuten, genießt es. Ich fand das unglaublich spannend, habe ich nämlich zufällig heute Morgen im Auto gehört, auf dem Weg zur Firma. Da war er gerade auf meinem iPod. Also ich höre es jetzt gerade zum zweiten Mal, ihr zum ersten Mal. Viel Spaß dabei.
Hallo Boris, hallo Chris, hallo Happy Shooting Hörer, da ist wieder mal der Moritz. Ich habe diesmal ein weniger digitales, dafür umso analogeres Thema. Ich war kurz vor Weihnachten auf dem Weg nach London für ein paar Tage und wollte die analoge Ausrüstung dabei haben. Für mich war es das erste Mal im Flugzeug mit Film und da habe ich mir dann schon die Frage gestellt, kann man die Filme denn einfach so röntgen? Gibt das irgendwelche Probleme? Im Internet habe ich einige Foren durchsucht. Da waren die Meinungen sehr verschieden. Da gäbe es Geräte, die sind film-safe und welche Design es nicht und hin und her. Habe dann aber bei einer Seite von Kodak schon einige gravierende Probleme mit Röntgen und Filmen festgestellt. Da bekommt man Bilder zu sehen, die danach nur noch neblig aussehen und dicke, fette, schwarze Streifen oder Wellen durch die Röntgenstrahlung erhalten. Und das wollte ich natürlich auf meinen Bildern nicht unbedingt haben. Ich habe dann am Flughafen in München einfach angerufen, mich da erkundigt. Da meinte man dann, alles bis ISO 800 kann man röntgen, sei kein Problem. Alles darüber müsste ich eben dann anmelden, was ich dann auch beim Luftamt getan habe. Da hat eine E-Mail gereicht. Die Mitarbeiterin da war sehr freundlich und hat das schnell geregelt. Ich musste eben angeben, mit welchen Filmen ich fliege. Und am Flughafen in München musste ich dann dieses Schreiben vor der Sicherheitskontrolle vorzeigen. Und danach wurde ich dann auch gleich ganz normal gecheckt. Das heißt also, die Kameraausrüstung ganz normal geröntgt, die Filme nicht. Die Filme hat man dann einem schnellen Drogensprengstoff-Wischtest unterzogen. Ging recht schnell, die Sache war dann erledigt. Also hier keine Probleme. Den Flughafen Heathrow zu erreichen war nicht so ganz einfach. Ich konnte auf der Website keine Kontaktdaten finden. Bei Twitter konnte mir man dann aber dort helfen. Und in der ersten E-Mail meinte man, nein, das sei kein Problem. Es wird alles geröntgt, weil die British Photography Society hat festgestellt, dass man alle Filme bis ISO 1200 bis zu 20 Mal röntgen kann, ohne dass dabei irgendwelche Schäden am Material entstehen würden. Das konnte ich mir nicht so ganz vorstellen, besonders nachdem ich die Bilder auf der Kodak-Webseite gesehen hatte. Und habe dann ganz einfach da nochmal nachgehakt und gesagt, die Filme sollen eben als High-ISO entwickelt werden und ob denn da nicht ein Handcheck möglich wäre. Danach hat man mir den Handcheck dann doch zugestanden, war auch kein Problem, wie gesagt, vor der Sicherheitskontrolle die Filme in der durchsichtigen Plastikverpackung gehabt und die Kollegin oder die Mitarbeiterin dort hat dann ihren Chef geholt, hat dann einen ganz normalen Röntgencheck mit den restlichen Sachen gemacht und die Filme außerhalb über ganz normal wieder Drogensprengstoff-Wischtest geprüft, war alles kein Problem, hat auch nicht wirklich viel länger gedauert, die Mitarbeiter waren an beiden Flughäfen sehr freundlich und verständnisvoll. Was ich natürlich Interessantes hatte, war natürlich auch, dass die TSA dort wohl jedem Fluggast das Recht eines Handcheck einräumt. Also jeder kann da wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Handcheck für das Filmmaterial anfordern. Das finde ich sehr zuvorkommend. Ganz großes Lob hierfür. Und natürlich hat man natürlich auch die Möglichkeit, den Film vor Ort zu kaufen, zu shooten oder vielleicht auch sogar vor Ort entwickeln zu lassen. Aber bei mir war es jetzt natürlich Ilford-Film HP5 in dem Fall und den möchte ich am liebsten doch in dem Labor entwickeln lassen, das ich kenne, das denn die Entwicklung auch so macht, wie ich das möchte. Weil wenn danach dann nur noch Quatsch rauskommt oder ich nicht zufrieden bin, dann ist das natürlich mit dem Analogfilm nicht so einfach zu reparieren wie mit dem digitalen Bild. Also wie gesagt, auch Reisen mit Film ist heute natürlich etwas schwieriger, weil die Leute nicht mehr so informiert sind, auch am Flughafen. Aber wenn man sich vorher da ausreichend drum kümmert, wie mit allen anderen Angelegenheiten eben auch, ist das eigentlich kein Problem und man bekommt den Handshake eigentlich in der Regel auch. Also das ist kein Problem. Und vielleicht kann ich ja so einige Leute ermutigen, die schwere, umständliche analoge Ausrüstung mit in den Urlaub zu nehmen, auch bei Flugreisen und vielleicht wieder etwas mehr analog zu fotografieren. Das war's. Und dann kann ich nur noch sagen, weiter so mit der Show und 3, 2, 1, Happy Shooting.
Super. Jo, sehr, sehr spannend. Finde ich wirklich, wirklich spannend, weil das ist so ein Thema, dass diese Frage stellt man sich heute ja eigentlich kaum noch. Aber ja, also wir werden zum Beispiel im April, wenn Moni und ich wieder in Himalaya fahren, Moni möchte dort auch analog fotografieren. Mhm. Und wir haben uns dann schon überlegt, wie wir das da machen und was wir tun und haben uns dann auch dafür entschieden, oder Moni hat sich dann dafür entschieden, die Filme dort vor Ort zu entwickeln. Also wir werden dann auf 5000 Meter Höhe Film entwickeln.
Mit Kaffee dann oder wie macht ihr das?
Wahrscheinlich mit Kaffeenol, weil es einfach wesentlich umweltfreundlicher ist.
Ja, eben, das ist ja das Problem, wohin mit den Chemiezeug dann. Ne?
Das Entsorgen ist da so ein Thema. Aber mit Kaffeenol, da redet man dann von Kaffee, Vitamin C und Waschsoda.
Ja.
Das ist extrem harmlos.
Wird klappen.
Naja. Also, ja, wir werden vor Ort entwickeln.
Dann also, ich fand das auch.
Das Röntgen nichts mehr aus.
Fand das auch ganz spannend, weil ich hatte von früher auch noch im Kopf, das macht nichts aus. Aber natürlich hatte ich von früher auch im Kopf die normal empfindlichen Filme. Also, wir reden von ISO 100, ISO 200, so diese Kategorie. Und da war das auch wirklich kein Problem. Also, kenne ich viele Leute, die mit Urlaubsfilmen zurückgekommen sind und einwandfreie Bilder gemacht haben damit.
Ja, oder du hast so eine leichte Schleierbildung einfach nicht bemerkt. Und auch heute, wenn du einen 100er Film hast, aber du willst den hinterher auf, na sagen wir mal, 800 pushen,
das mach ich ab und zu mal. Das ist dann der Punkt, dann wird das plötzlich sichtbar werden.
Dann
pushst
du diese Schleier natürlich mit hoch und dann kriegst du die plötzlich. Also das kann schon.
Ja, also das war mir so in der Schärfe auch nicht bewusst.
Und die Bilder auf der Kodak-Website sind klasse.
Also, ja, er hat ja Links geschickt, ne? Vielleicht kannst du die noch in die Shownotes mit reinpacken.
Hab ich schon getan.
Hast du super.
Das ist spannend. Also, was da zum Teil auch interessante Muster auf den Filmen
da passiert. Ja, weil du siehst irgendwie richtig so eine Welle.
Die könnte man quasi schon fast als eigene Kunst verkaufen.
Das ist echt der Hammer. Ich kaufe mir demnächst so ein Röntgengerät, dann mache ich nur noch Röntgenfotos irgendwie. Also nur die Strahlung.
Na klasse. Na gut. Also,
wie dem auch sei, super.
Wir haben einen Ermittler zu gewinnen. Ne?
So sieht das nämlich aus. Es geht um die Solaraufgabe, die lief bis zum 23.12. Ja, und dann setzt ihr schon unsere Weihnachtspause ein. Und deswegen wird jetzt der Gewinner ermittelt für die Solaraufgabe. Und der Gewinner darf sich freuen über einen, ich glaube, das ist der letzte, den ich hier habe, ich muss da nochmal gucken, über einen R-Strap, und zwar über den großen, den R7.
Wahnsinn. Ja, und es haben 24 qualifizierte Teilnehmer mitgemacht.
Jawohl, genau.
Und aus denen erwürfeln wir jetzt den Gewinner und ich nehme mal die Freiheit und würfel zuerst.
Sehr gerne, kranke vor.
Ups, der brennt, beziehungsweise fällt halt vom Tisch nochmal. So, 82 ist nicht.
Tja, so ein Pech aber auch. Dann haben wir hier eine 32.
Passt auch noch nicht ganz.
Nicht ganz.
Ja, 95, ne?
Das ist eine 54.
Sag mal.
Wir müssen noch so eine Musik einspielen im Hintergrund.
Ding, 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 53.
La, 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 la. Was ist hier bei Dalli Dalli so? Da 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 da. Bau. Da 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 da. 42. Wiu.
Das ist wie die 200ste von Bits und so. Erinnerst du dich an die 200ste von Bits und so?
Nee, habe ich nicht gehört.
Shake to iPad? Nee, wer es gehört hat, wird wissen, wovon ich rede. Das Ding wollte einfach kein Gewinner ausdrücken. So, Moment. 20!
Juhu!
Wir haben einen Gewinner. Das ist das Bild von Benutzer der Troglodyt Winterschmuddelwetter, heißt der Titel.
Hm.
Oh ja, Winterschmuddelwetter Schnappschuss ohne Bearbeitung. Also direkt so aus der Kamera. Ja, was sehen wir denn? Wir sehen eine,
cool,
eine Winterlandschaft mit einer richtig fetten, ausgebrannten Sonne drüber. Und das Interessante ist, das ist eine reine Silhouette.
Eigentlich sehen wir gar keine Winterlandschaft.
Ja, die baut sich dann quasi so im vor dem inneren Auge auf, weil was wir sehen, ist eine Silhouette, das ist was Ruinenartiges. Wir haben Bäume, die keine Blätter haben. Das heißt, allein das ist ja schon ein gutes Anzeichen dafür, dass irgendwie das winterliche Wetter ist. Dann ist die gesamte Lichtstimmung ist eher auf der kühlen Seite. Das unterstreicht auch nochmal das Winterliche. Mhm. Und ja, ich vermute mal, da hat er gar nicht viel gemacht, sondern da hat die Kamera einfach mal gesagt, wow, fett Sonne, ich mach mal die Blende zu und die Belichtungszeit kurz. Und ja, dann entsteht halt so eine Silhouette. Wenn man was Helles im Bild hat, kann das durchaus passieren.
Mhm.
Und das ist aber durchaus gelobt. Also finde ich
durchaus find schön.
Ich hätte mir gewünscht, vielleicht noch ein bisschen näher ranzukommen. Einfach damit ich von der Silhouette ein bisschen mehr sehe. Mir ist da oben so ein bisschen viel, ja, ein bisschen viel Platz im Himmel, aber ja, das ist letztendlich Geschmackssache. Also, der Troglodyt.
Ich hätte sogar fast gesagt, also dadurch, dass der Vordergrund nur schwarz ist, also nur die Silhouette da ist, ist das ein ziemlich großer schwarzer Fleck unten. Ich würde wahrscheinlich nicht viel unten wegnehmen, aber ich hätte auch nicht mehr viel dazugefügt, weil sonst wäre mir das Schwarz als Gewicht einfach zu stark gewesen.
Ja, ich glaube, man hätte dem vielleicht helfen können, indem man es quer fotografiert hätte. Also damit ja, wäre diese
da wissen wir jetzt natürlich nicht, was links und rechts drauf gewesen wäre, ne? Aber da hast du recht, es würde ein bisschen mehr das Gefühl von Weite geben.
Genau, damit wäre diese horizontale oder naja, leicht diagonal laufende Horizont mit den Silhouetten würde da, glaube ich, nochmal so ein bisschen mehr Gewicht bekommen und eben ein bisschen mehr Weite bekommen.
Mhm. Aber so finde ich das sehr schön zu sehen. Also, dass man auch noch Strukturen da oben in den Wolken drumherum hat und diese fett ausgebrannte Sonne. Ja, gar nicht schlecht.
Was sich nicht vermeiden lässt an der Stelle.
Nein, das ist völlig normal. Alles andere sehe auch ein bisschen merkwürdig aus.
Du hast einen R7 gewonnen.
Der Troglodyt.
Troglodyt.
Glüht. Der Troglodyt.
Ein Troglodyt.
Kann man das einnehmen?
Nein, aber das kannst du mal auf Wikipedia nachschauen.
Okay.
Wer Delikatessen gesehen hat, weiß, was Troglodyten sind.
Da lässt du mich jetzt auch dumm sterben. Soll ich jetzt selber suchen?
Richtig, musst du es schon selber
suchen. Sehr schön, mache ich.
So, ja, ich will trotzdem noch, so ein Bild möchte ich noch besprechen.
Ja, welches?
Und zwar Nummer 2 von now.is, Xmas Solar System.
Mhm.
No real name given. Also Novis oder Nov.is oder Nowis, wie auch immer. Ja, hat ein Schwarz-Weiß-Bild eingereicht. Das ist mir sofort ins Auge gestochen, weil es so ganz anders ist. Auf dem Thumbnail habe ich erstmal gar nicht erkannt, was Sache ist. habe es dann aufgemacht. Und ja, man sieht quasi erstmal nichts auf dem Bild, außer ein paar hellen Punkten. Irgendwann bemerkt man dann, dass die Punkte sind eher so in der Unschärfe. Es wird also einfach so aus der Optik klar, das sind irgendwo im Bokeh verschwindende Lichtpunkte. Und dann hast du vorne, rechts plötzlich so, Moment, da ist ja was Scharfes. Aber das wird auch nur definiert durch minimale Belichtungen und als Silhouette vor einem dieser oder vor zwei dieser hellen Punkte im Hintergrund. Aber das ist schon irgendwie so, na, Tannenbaum und so weiter. Und dann wird irgendwann klar, Mensch, das müssen Weihnachtslichtchen sein. Das wird auch dadurch erstmal nicht ganz klar, weil es schwarz-weiß ist. Wenn es nicht schwarz-weiß wäre, dann hätte man da vielleicht ein bisschen grün vom Baum und ein bisschen gelb von den Lichtchen gesehen. In dem Fall ist es jetzt einfach nur ein Spiel von hellen Punkten mit ein bisschen Weihnachtsbaum vorne. Alles sehr, sehr schemenhaft und sehr minimalistisch. Mit ganz wenig Licht da entsprechend nur so leicht andefiniert, was es denn sein soll. Und den Rest erledigt dann der Mensch, indem er sich's anschaut und sich sein Bild im Kopf zusammensetzt. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also gefällt mir gut. weil es eben so anders und minimalistisch ist.
Sieht auch wirklich aus, als ob es ein Sternbild irgendwie wäre.
Hm? Ja.
Schön gemacht. Schau dir mal die 8 an von Reinhard.
Ja.
Die habe ich gedacht, die picke ich mir mal ganz raus, weil ich finde da Sachen schön und ich finde da Sachen nicht so schön. Da würde ich gerne einen kleinen Tipp dazu geben. Also, was mir so aufgefallen ist. Was wir sehen, sind, wie nennt man das? Zapfen?
Eiszapfen,
danke. Tannenzapfen, die wachsen, die hatten wir gerade und jetzt haben wir Eiszapfen. Die hängen da so aus der Dachrinne raus, vom Dach runter. Und die hat er hier festgehalten. Und was ich sehr schön finde an dieser Situation, ist das Licht, was er sich da abgepasst hat. Das hast du wahrscheinlich gesehen, als du rausgegangen bist. Du hast gesagt, wow, da muss ich mal ein Foto von machen. Ist nämlich die Sonne, die sich in diesen Eiszapfen ja spiegelt und bricht. Also es, ich finde es immer unglaublich schwer, so einen Glanz in einem Foto aufzunehmen von Eis. So glänzendes Eis, das sehen wir mit unserem Auge oder mit den Augen. Und das sehen wir eben oft, weil wir mit zwei Augen gucken und das glitzert und das funkelt alles so schön. Wenn wir mit einem Auge gucken, ist nur noch die Hälfte von da und auf dem Foto ist dieses ganze Gefühl irgendwie weg. Und ich finde dieses Gefühl von diesem frostigen, Sonne kommt raus, aber es ist frostig, es ist kalt, es ist richtig griffig draußen und du hast so dieses Funkeln auf den Eisflächen. Das finde ich hier unglaublich gut eingefangen, also sehr, sehr gut gemacht, auch von der Belichtung, dass der Schnee wirklich auch weiß ist, sehr gut getroffen. Ich finde es auch schön, dass du ein bisschen blauen Himmel in den Hintergrund genommen hast, dass man wirklich sieht, es ist hier wirklich schönes Wetter, aber es ist frostig kalt. Da kriege ich richtig so ein kleines bisschen eine gedankliche Gänsehaut, weil ich kann mich noch gut an das Wetter erinnern. Und mir gefällt ganz gut, dass im Hintergrund so ein bisschen noch Schatten zu sehen sind von diesen Eiszapfen, die irgendwie nochmal so eine schöne Wiederholung in der sowieso schon extremen Wiederholung von diesen vielen Eiszapfen geben. Aber was mir nicht so gut gefällt, ist, dass es nicht richtig ausgerichtet ist, das Bild. Es ist, die Eiszapfen, die gehen so ein bisschen schräg nach rechts weg. Das kommt natürlich unter anderem dadurch zustande, dass du nach oben fotografiert hast und nicht direkt senkrecht nach oben, sondern so ein bisschen schräg nach oben fotografiert hast. Hier würde ich also empfehlen, beim nächsten Mal die Kamera gleich ein bisschen zu drehen und mal im Sucher genau zu gucken, wo laufen die Eiszapfen lang. Weil ich finde, Eiszapfen, die wachsen nun mal nach unten, weil die tropfen runter und nicht so schräg nach rechts. Und es geht auf dem Foto so ein bisschen das Dreidimensionale verloren, weil es ist jetzt auch kein extremer weiter Winkel, wo man jetzt eine Flucht sehen würde oder eine Tiefe sehen würde, sondern es ist eher so leicht telig. Dadurch hat man nicht wirklich eine Tiefe. Und dann wirkt das Bild einfach ein bisschen schräg. Man kann es natürlich auch in der Bearbeitung nachträglich ein bisschen rotieren, aber da geht einem meistens zu viel bei verloren. Das Zweite, was ich ein bisschen schade finde, ist, du hast zwei relativ lange Eiszapfen, nämlich ganz links einen, in diesem vorderen Block, wir sehen so zwei Blöcke von Eiszapfen, und ganz links am Bild, im ersten Block ist einer und rechts am Bildrand fängt so ein zweiter Block an mit einem sehr langen Zapfen. Da hätte ich mir gewünscht, dass die noch ganz mit drauf wären. Also vielleicht einen Schritt zurückgehen oder doch auf den Boden legen, um ein bisschen mehr Distanz zu kriegen, wenn du jetzt keine andere Brennweite hast in diesem Augenblick. Hätte ich mir einfach gewünscht, dass es noch ganz mit drauf ist, weil so wirkt es gerade wie, ach, es ist ein bisschen zu schräg, aber nicht genug, um Absicht zu sein. Und es ist gerade eben so ein bisschen angeschnitten, aber nicht so viel, um Absicht zu sein. Und gerade diese beiden großen, dominanten, voranschreitenden Eiszapfen hätte ich ganz gut gefunden als Vergleich für die kleineren. Aber ansonsten, wie gesagt, Lichtstimmung finde ich unglaublich gut eingefangen.
Jo.
Ja.
Dann brauchen wir noch eine neue Aufgabe für nächstes Mal.
Ja, richtig. Und während ich auf den Kalender gucke, um zu sagen, von wann bis wann die gehen wird,
darf ich mir was ausdenken.
Sagst du den Hörern, wie die Aufgabe lautet?
Dann sag ich jetzt mal Schärfe.
Hatten wir das nicht schon?
Hatten wir das nicht schon? Ich schau mal nach.
Scharf hatten wir schon.
Scharf hatten wir schon. Hatten wir denn? Unscharf hatten wir noch nicht.
Unscharf? Unscharf hatten wir noch nicht.
Bitte?
Unscharf hatten wir noch nicht. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
Ja, dann machen wir mal unscharf.
Ne? Dann machen wir unscharf. Also heißt die Aufgabe unscharf und die Aufgabe läuft von heute Freitag. Ich hoffe, dass mich heute noch irgendwann abends online zu stellen. Also läuft von heute Freitag, den 14. Januar, bis dann wieder zum offiziellen Donnerstag, den 27. Januar.
Ja, und während du gerade das gesagt hast, kommt hier gerade die nächste Anmeldung rein für Hannover.
Ja, so muss das sein.
Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, macht mal schön mit Aufgaben. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, einfach mal bei happyshooting.de auf das, den Link Bilder klicken. Bilder und Aufgaben, da wird es beschrieben. Und die Aufgabe ist unscharf.
Hab's gerade reingetippt.
Und wir hören uns wieder nächste Woche. Vergesst nicht, die Workshops sind aktiv auf happyshooting.de/workshop und füllen sich langsam. Also guckt da mal rein und greift am besten so früh wie möglich noch was ab, damit ihr auch noch einen schönen Rabatt einfahren könnt.
So. Richtig. Jetzt haben wir noch eins aufzulösen, nämlich das hier.
Oh ja, da war ja noch was.
Heftig, heftig. Ja, das hat uns der Simon geschickt. Vielen Dank dafür. Das ist eine Praktika FX.
Geil. Wahnsinn. Ja.
Sehr schön. Also, dann dir, Chris, gute Besserung. Allen euch da draußen, die auch etwas unter Erkältung, Kopfschmerz oder Wetterumschwung leiden. Ich wünsche euch eine gute Besserung. Und hoffentlich geht es euch dann schon nächsten Donnerstag besser, wenn es wieder heißt... Happy.
Drei.
Genau, drei. Also, ich hab's auch schon verlernt. 2, 1. Happy Shooting.
Ja, ja, kurz vom Ende. Also, noch pass mal auf, Boris, ich sag dir das jetzt nochmal. Du sagst erstmal die 3.
Erstmal die 3. Warte. Ja.
Dann die 2.
Warum? Jetzt die 2 direkt?
Weil die kleiner ist als die 3.
Ja, aber eine 1 ist ja auch kleiner.
Die kommt dann ja noch.
Ach so. Ach, meinst du, weil die 2 dazwischen liegt?
Ja.
Machen wir das. Also 3, dann die 2 und dann erst die 1.
Ja, du übst das jetzt mal.
Cool.
Nächste Woche kannst du das auch wieder.
Klasse.
Moment, ich muss mir noch ganz ekelhaft Nasenspray reinbringen. Ich
kenne ja nichts anderes. Da zieht er noch eine Nase.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic. www.nsonic.de.
This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com.